Ich möchte heute gern mit was Positivem beginnen. Und zwar mit einer positiven Auswirkung dieser ganzen Corona-Krise. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist, aber als Pastor bekommt man nur selten Rückmeldungen zu dem, was man Woche für Woche in der Gemeinde macht. Und hin und wieder fragt man sich, ob überhaupt irgendjemand zuhört. Oder ob jemand das umsetzt, was in der Predigt angesprochen wird. Und deshalb habe ich mich heute sehr gefreut, als ich mitbekommen habe, dass vielleicht als Reaktion auf meine Predigt miteinander telefoniert wurde. Ich habe von unterschiedlichen Seiten aus mitbekommen, wie einzelne Gemeindeglieder andere angerufen haben und auf diese Art die Kommunikation aufrechterhalten haben. Und ich möchte euch an dieser Stelle einfach nur danken und euch gleichzeitig dazu ermutigen, weiterzumachen. Ruft euch an, schreibt euch, tauscht euch aus und nutzt alle Möglichkeiten, um in dieser komischen Zeit den Kontakt aufrechtzuerhalten. Und als kleinen Rückblick zur letzten Woche: Wenn wir es jetzt noch hinbekommen, dass Differenzen, die möglicherweise untereinander bestehen, beigelegt werden, Verletzte ihre Verletzer anrufen oder umgekehrt und Frieden geschaffen wird, dann können wir diese seltsame Situation und dieser Corona-Krise vielleicht doch noch etwas Positives abgewinnen. Denkt dran, eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein. Tut nichts aus Eigennutz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Sündigt dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Suche Frieden und jage ihm nach und tu alles, um weder dich noch andere anzustecken. Wenn uns das gelingt, dann haben wir viel gewonnen. Dennoch wissen wir, dass die Situation, in der wir uns gerade befinden, alles andere als normal ist. Denk doch einfach mal ein paar Wochen zurück. Alles war gut und dann war es das plötzlich nicht mehr. Das ist die Realität, in der wir leben. Alles war gut und dann plötzlich nicht mehr. Erinnert ihr euch dran, wie ihr das erste Mal etwas von dem Coronavirus gehört habt? Vielleicht war es in den Nachrichten, als ihr bei der Gelegenheit auch zum ersten Mal etwas über so eine komische, völlig unbekannte Stadt in China gehört habt. Während ihr das gehört habt, ist euch vermutlich niemals der Gedanke gekommen, dass sich das irgendwie auf euren Alltag auswirken könnte, oder? Wenn euch jemand gesagt hätte, wie komisch dieser März aussehen würde, dann hättet ihr ihn vielleicht für verrückt erklärt und euch gefragt, wie um alles in der Welt er auf so eine apokalyptische Idee kommen würde. Alle Sportveranstaltungen sind abgesagt, Schulen und Kindergärten haben geschlossen, Flugzeuge werden auf dem Boden gehalten, die Kreuzfahrtindustrie wurde eingestellt, Treffen mit Bekannten sind kaum noch möglich, Einkaufen ist echt seltsam geworden und letztlich mussten wir alle unsere Gemeindeveranstaltungen absagen. Auch ich gucke mir gern mal so einen postapokalyptischen Film an, in dem es darum geht, wie die Menschheit mit einer Seuche klarkommt und wie die Gesellschaft nach der Seuche aussieht. Ich habe aber nie wirklich erwartet, in einem solchen Film zu leben. Während ich diese Predigt geschrieben habe, schaute ich zwischendurch aus dem Fenster. Die Sonne schien, die Vögel zwitscherten, ein Postbote zog einsam seine Kreise. Alles schien ganz normal zu sein, bis auf die Tatsache, dass der Verkehr fehlte. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich aus dem Fenster sehe, dann merke ich, dass deutlich weniger Betrieb in unserer Straße ist. Weniger Autos, weniger Fußgänger, irgendwie alles anders. Nichts ist mehr normal. Und es hat sich noch etwas verändert. Ist euch mal aufgefallen, dass all die Leute, die bis vor kurzem noch Politikexperten oder ersatzweise Fußballexperten waren, jetzt plötzlich allesamt Experten für Infektionskrankheiten sind? Nun, ich bin's immer noch nicht. Und wenn mich jemand fragt, ob wir bei dieser ganzen Sache vielleicht überreagieren, dann kann ich nur sagen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es erst, wenn alles vorbei ist. Und wenn wir dann das Gefühl haben, dass wir überreagiert haben, dann bedeutet es, dass es funktioniert hat. Ihr merkt schon, es gibt heute nochmal eine Corona-Predigt. Einfach, weil uns dieses Thema momentan alle beschäftigt. Aber nächste Woche hoffe ich, dass uns wieder etwas anderes beschäftigen wird. Nämlich Palmsonntag. Denn letztlich ist das gesamte Ostergeschehen bei weitem wichtiger als alles andere. Heute aber erst nochmal Corona. Dazu möchte ich gerne gemeinsam mit euch einen Blick auf einen Vorfall in der Bibel werfen, der uns vielleicht einige Anregungen zum Umgang mit solch einer schwierigen Situation gibt. Es war eine dunkle und stürmische Nacht. Irgendwie mag ich's, wenn Geschichten so beginnen. Also, es war eine dunkle und stürmische Nacht. Der Wind heulte, die Wellen tobten. Die Dunkelheit wurde durch unregelmäßige Blitzlichter durchbrochen, während die Wolken hin und wieder den Blick auf den Mond freigaben. Mitten auf dem Wasser ein Boot. Inmitten des gewaltigen Sturmes war dieses kleine Boot zu sehen. Kaum zu glauben, aber es war da. Und auf dem Boot 13 Personen. 12 Männer kämpften um ihr Leben, während ein Mann tief und fest schlief. Und schnell fragen wir uns, wie um alles in der Welt konnten sich erfahrene Fischer, die ihr ganzes Leben lang in diesem Gebiet gefischt haben, in diesen Schlamassel bringen. Da ihr mich ja heute wieder über das Internet, am Computer oder am Handy hört, ist das jetzt der richtige Moment, um mich kurz auf Pause zu schalten, aufzustehen, aufs Klo zu gehen, auf dem Rückweg noch eine Tasse Kaffee zu holen, dabei die Bibel mitzubringen und Lukas 8, Vers 22 bis 25 aufzuschlagen. Und wenn ihr das erledigt habt, könnt ihr mich wieder weiterlaufen lassen. Erledigt? Dann lasst uns jetzt Lukas 8, Vers 22 bis 25 ansehen. Lukas schreibt dort, und es begab sich an einem der Tage, dass er in ein Boot stieg mit seinen Jüngern. Und er sprach zu ihnen, lasst uns über den See fahren. Und sie stießen vom Land ab. Und als sie fuhren, schlief er ein. Und es kam ein Wirbelwind über den See, und die Wellen überfielen sie, und sie waren in großer Gefahr. Da traten sie zu ihm und weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Da stand er auf und bedrohte den Wind und die Wogen des Wassers. Und sie legten sich und es entstand eine Stille. Er sprach aber zu ihnen, wo ist euer Glaube? Sie aber fürchteten sich und verwunderten sich und sprachen untereinander, wer ist dieser? Auch dem Wind und dem Wasser gebietet er, und sie sind ihm gehorsam. Alles war in Ordnung. Und dann war es das plötzlich nicht mehr. Zu diesem Zeitpunkt hatte Jesus bereits die Bergpredigt gehalten und unter anderem einen Aussätzigen, den Diener eines Hauptmanns und die Schwiegermutter des Petrus geheilt. Dann versammelte sich mal wieder eine große Menschenmenge bei Jesus. Doch als der Abend kam, beschloss er, dass es Zeit für eine Pause war. Und so lesen wir in Vers 22, und es begab sich an einem der Tage, dass er in ein Boot stieg mit seinen Jüngern, und er sprach zu ihnen, lasst uns über den See fahren, und sie stießen vom Land ab. 13 Männer stiegen in das Boot und traten die Fahrt ans andere Ufer des Sees an. Und weiter lesen wir, und als sie fuhren, schlief er ein. Doch dann zog ein heftiger Sturm auf. Das Boot füllte sich mit Wasser, und plötzlich waren die Männer in höchster Gefahr. Da waren sie nun also, 13 Männer in einem kleinen Boot. 12 hatten Angst, einer schlief. Und Jesus ruhte sich nicht nur einfach aus. Er döste nicht nur so vor sich hin. Er machte nicht nur ein kleines Nickerchen. Er schlief. Tief und fest. Wahrscheinlich besser als ich in 90% meiner guten Nächte. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal versucht habt, bei Sturm auf einem Boot zu schlafen. Aber ich glaube, man kann da nur eine von zwei Positionen wählen. Entweder man schläft mit dem Kopf in Fahrtrichtung und stößt ständig mit Kopf oder Füßen gegen die Wand und ist morgens 10 cm kürzer als noch am Abend. Oder man versucht quer zur Fahrtrichtung zu schlafen, dann rollt man die ganze Nacht lang durch das Boot. Wie auch immer man es versucht, man wacht morgens auf und ist erschöpft, mit Wunden an Ellbogen und Knien und mit verspannten Muskeln. Und da es sich in unserem Fall um ein offenes Boot handelte, auch noch pitschenass. Doch Jesus schlief, tief und fest. Seltsam. Aber was lernen wir aus dieser Geschichte? Im Bericht des Lukas lesen wir, und es kam ein Windwirbel über den See, und die Wellen überfielen sie, und sie waren in großer Gefahr. Markus beschreibt die Gefahr, in der sie sich befanden, in Markus 4, Vers 37 mit den Worten, und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Es war nicht nur ein Sturm. Sie wurden nicht nur durchgeschüttelt. Das Wasser kam ins Boot. Das Boot lief voll. Sie waren in Lebensgefahr. Die Situation war ernst. Und so lernen wir hier, bezogen auf unsere Situation zunächst einmal, wir dürfen die Gefahr nicht unterschätzen. Vorhin habe ich gesagt, dass ich kein Spezialist für Infektionskrankheiten bin. Und da stehe ich auch zu. Aber es gibt echte Spezialisten, so Leute vom Robert-Koch-Institut oder so. Und die haben echte Bedenken wegen der Corona-Epidemie. Das sollten wir ernst nehmen. Wenn wir ein bisschen in den sozialen Medien im Internet unterwegs sind, dann wissen wir, dass nicht alle davon überzeugt sind, dass es sich um eine echte Krise handelt. Die Ansichten reichen von der Meinung, dass es alles übertrieben ist, über den Hinweis darauf, dass ja mehr Menschen an der Grippe sterben als an Corona, bis hin zu den Verschwörungstheoretikern unter uns, die das alles als eine Maßnahme sehen, um die Überbevölkerung in den Griff zu bekommen. Dabei braucht man sich nur Länder wie Italien anzusehen, die erst sehr spät Vorkehrungen getroffen haben und mittlerweile über 9000 Tote zu beklagen haben. Bis ihr die Predigt hört, vermutlich noch mehr. Und dann vergleichen wir das mit Südkorea, wo sehr schnell auf die Krankheiten reagiert wurde und wo es bisher nur etwa 140 Tote gab. Wie gesagt, ich bin kein Experte, aber diese Zahlen sind auffällig. Wir sollten die Gefahr ernst nehmen. Aber wir müssen ehrlich bleiben, denn das ist bei alledem ja noch nicht die einzige Gefahr. Es gibt schließlich auch noch die Leute, die sagen, dass wir eine andere Gefahr unterschätzen. Nämlich die Gefahr, wie schnell die Menschen dazu bereit sind, ihre Bürgerrechte aufzugeben und Überwachungen zuzustimmen. Auch irgendwie ein berechtigter Einwand. Gefahren sind real. Wir müssen sie ernst nehmen. Genauso wie die Jünger die Gefahr auf dem Wasser ernst nahmen. Wenn wir mit den Schwierigkeiten des Lebens konfrontiert werden, dann ist es nur selten hilfreich, die Gefahr herunterzuspielen. Es bringt nichts, wenn wir sagen, so schlimm ist es nicht. Lasst uns lieber dafür sorgen, dass es wirklich nicht so schlimm ist oder nicht so schlimm wird, indem wir etwas unternehmen. Unabhängig davon, ob wir über Viren, Beziehungsprobleme oder sonstige Schwierigkeiten reden. Ihr kennt doch sicherlich auch so Personen, die nicht zum Arzt gehen wollen, weil der ja feststellen könnte, dass sie krank sind. Also jetzt nicht nur wegen Corona. So Personen, die irgendwelche Symptome haben, aber nicht zum Arzt wollen, weil es ja sicherlich nicht so schlimm ist oder weil sie Angst haben, zuzugeben, dass es schlimm sein könnte und später zahlen sie dann den Preis dafür. Genauso gibt es Personen, die beispielsweise in ihrer Ehe Gefahrensignale sehen. Dinge, die eine Warnung sein sollten. Verringertes Vertrauen, häufige Konflikte, langsames Auseinanderdriften. Und viel zu viele Leute ignorieren diese Zeichen und denken, es wäre nicht so schlimm. Doch am Ende zahlen sie den Preis dafür. Wir müssen Gefahren ernst nehmen. Die Verbreitung der Coronaviren birgt Gefahren in sich. Und es ist keinem geholfen, wenn wir die Gefahr herunterspielen. Wenn ihr schon nicht glaubt, dass es für euch gefährlich ist, dann denkt wenigstens daran, dass es für andere gefährlich ist. Und unternehmt die notwendigen Schritte, um diese Gefahr zu minimieren. Und um wenigstens die anderen Menschen zu schützen. Es gibt tatsächlich Dinge, die wir als Einzelne tun können. Wir können Abstand halten. Wir können uns häufiger und gründlich die Hände waschen und wir können auf unnötige Kontakte verzichten und eben zum Telefon greifen und nicht zur Türklinke. Nehmt euch die Zeit, um die Gefahr zu minimieren. Denkt an die Jünger, die die Gefahr ernst genommen haben. Aber kehren wir zur Geschichte zurück. In Lukas 8, Vers 24 lesen wir, da traten sie zu ihm und weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Wenn wir darüber nachdenken, dass unsere Situation gefährlich ist, dann sollten wir die Gefahr aber auch nicht überbewerten. Denn ich glaube, wir Menschen gehen dann wiederum viel zu schnell vom schlimmsten Fall aus. Wir haben Kopfschmerzen, machen eine kurze Suche im Internet und sind kurz darauf davon überzeugt, eine Hirnhautentzündung zu haben. Oder wir haben Seitenstechen und reden uns eine Blinddarmentzündung ein. Wenn wir jetzt husten müssen, vermuten wir direkt Corona. Und wenn es tatsächlich bei uns diagnostiziert würde, würden wir wahrscheinlich sofort damit beginnen, Lieder für unsere Beerdigung rauszusuchen. Sowas muss doch auch wieder nicht sein. Wären die Jünger ertrunken? Vielleicht. Aber das stand noch lange nicht fest. Es waren erfahrene Fischer dabei. Sie waren wahrscheinlich früher bereits in ähnlichen Situationen gewesen und hatten überlebt. Es war noch nichts verloren. Corona ist schlimm. Wirklich. Und Menschen sterben daran. Aber es ist noch lange nicht gesagt, dass das der Weltuntergang ist. Nur mal zum Vergleich. Im Jahr 2015 starben bei dem Ebola-Ausbruch in Westafrika über 11.000 Menschen. Die meisten davon in Sierra Leone. 11.000 Menschen. Und die weltweite Reaktion war minimal. Ich bin vielleicht ein bisschen zynisch, aber ich würde vermuten, wenn in Deutschland ein Mensch an Ebola gestorben wäre, dann hätte sich unsere Reaktion darauf sehr schnell geändert. Jedenfalls ist es gut, dass die Krankheit damals eingedämmt werden konnte. Die Sterblichkeit bei einer Ebola-Infektion liegt nämlich bei 30-90%. Wenn ihr euch dagegen mit Corona infiziert, dann liegt eure Überlebenschance bei mehr als 90%. Das nur mal so am Rande. Vielleicht mag sich jetzt unsere Krise für den einen oder anderen wie das Ende der Welt anfühlen. Aber ich denke, das ist es noch nicht. Genauso wenig wie die spanische Grippe von 1918 das Ende der Welt war. Obwohl sie zwischen 25 und 50 Millionen Todesopfer forderte. Auch die kursierende Pest von 1347 war nicht das Ende der Welt. Obwohl sie damals bereits 25 Millionen Todesopfer forderte. Also etwa ein Drittel der damaligen Bevölkerung Europas. Und auch die atomare Bedrohung im Kalten Krieg war nicht das Ende der Welt. Obwohl sie sich für viele, die diese Ereignisse erlebt haben, wahrscheinlich wie das Ende der Welt anfühlte. Der christliche Philosoph und Autor C.S. Lewis hat damals folgende Worte bezüglich der drohenden nuklearen Vernichtung geschrieben. Es ist lächerlich, zu winseln und lange Gesichter zu ziehen. Die Atombombe ist nur eine weitere Gelegenheit für einen schmerzhaften und vorzeitigen Tod in einer Welt, in der es viele Möglichkeiten gibt, zu sterben. Der Tod ist keine Möglichkeit, sondern eine Gewissheit. Das klingt vielleicht irgendwie ein bisschen negativ, aber ist eigentlich absolut realistisch. Denn Fakt ist, wir alle werden irgendwann sterben müssen. Wir dürfen die Gefahr, die jetzt von Corona ausgeht, nicht unterschätzen. Absolut nicht. Genauso wie wir auch andere Gefahren nicht unterschätzen dürfen. Aber wir müssen das alles auch nicht schlimmer machen, als es ist. Wir müssen uns nicht das Schlimmste ausmalen. Denn wir sind nicht alleine. Genauso wie auch die Jünger in ihrem Boot nicht alleine waren. Deshalb zurück zum Text. In Lukas 8, Vers 24 haben wir gelesen, da traten sie zu ihm und weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Die Jünger erinnerten sich daran, dass sie nicht alleine waren. Aber während wir das so lesen, möchte ich euch gerne dazu ermutigen, Jesus nicht erst zu eurer letzten Option zu machen. Viel zu oft handeln wir nach dem Motto, da können wir nur noch beten. Erst wenn alle anderen Versuche gescheitert sind, wenden wir uns Gott zu. Aber wie wäre es wohl gewesen, wenn die Jünger Jesus geweckt hätten, als die Dinge gerade erst anfingen, unheimlich zu werden? Sie mussten doch nicht warten, bis es so aussah, als würden sie ertrinken. Ihnen wären wohl viele Sorgen erspart geblieben. Es scheint, als hätten sie tatsächlich zunächst alles andere versucht, aus eigener Kraft. Und erst, als das alles nicht funktionierte, kamen sie auf die Idee, Jesus zu wecken. Und selbst da haben sie nicht um Hilfe gebeten, sondern letztlich nur noch gejammert. Wäre es nicht vielleicht besser, wenn wir Christen jetzt bereits unsere Gebete intensivieren würden, anstatt darauf zu warten, dass irgendwelchen Wissenschaftlern eine gute Idee kommt? Sollte das nicht besser Hand in Hand laufen? Die forschen und wir beten? Bizarrerweise lesen wir in Markus 4, Vers 38, und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Oder anders ausgedrückt, interessiert es dich eigentlich nicht, dass wir sterben? Jetzt mal ganz im Ernst, ist das nicht eigentlich eine total blöde Frage? Interessiert es dich nicht? Wie oft hatte Jesus ihnen denn schon gezeigt, dass er sich für sie interessiert, dass er sich um sie kümmert, dass er für sie da ist? Unzählige Menschen hatte er geheilt. Viele Menschen hatte er von bösen Geistern befreit. Tausende hatte er mit Essen versorgt. Selbst eine Hochzeit hatte er gerettet. All das hatte er getan, weil er sich für die Menschen interessierte und sich um sie sorgte. Doch die Jünger kamen erst im letzten Moment auf die Idee, Jesus zu wecken und ihn um Hilfe zu bitten. Und redeten sich dann ein, er würde sich nicht für sie interessieren. Da ist Jesu Reaktion in Vers 25 gut zu verstehen, als er fragte, wo ist euer Glaube? Zu sehen war davon schließlich wirklich nichts. Paulus schreibt in Philipper 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Jesus sollte nicht unsere letzte Option sein. Im Gegenteil, in allen Dingen sollen wir unsere Bitten an Gott richten. Nicht erst dann, wenn es aus unserer Sicht schon zu spät scheint. Wir können mit all unseren Sorgen zu ihm kommen. Und wir dürfen wissen, dass er sich für uns interessiert. Jetzt in dieser Corona-Krise aber eben auch bei all den anderen Dingen, die uns in unserem Leben beschäftigen. Aber lasst uns mit der Geschichte weitermachen. In Lukas 8, Vers 24 heißt es, da traten sie zu ihm und weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Da stand er auf und bedrohte den Wind und die Wogen des Wassers, und sie legten sich, und es entstand eine Stille. Als Jesus aufwachte, tadelte er den Wind und die tosenden Wellen. Plötzlich hörte der Sturm auf und alles war ruhig. Wir hätten an Jesu Stelle vielleicht alle möglichen fantasievollen und frommen Worte benutzt, so nach dem Motto, im Namen und in der Kraft Gottes, des Vaters, des ewigen Schöpfers, des Herrn des Universums, weise ich dich, Sturm, und euch, Wellen, zurecht und fordere euch auf, aufzuhören und euer lautes und ungestümes Brausen zu unterlassen. Aber die Bibel sagt uns, dass Jesus Wind und Wellen einfach nur zurechtgewiesen hat. Markus hielt Jesu Worte fest. Wir lesen in Markus 4, Vers 39. Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und es funktionierte. Sturm und Wellen verstummten. Hier steht nicht, dass der Wind langsam nachließ oder dass der Sturm allmählich abflaute. Wir lesen einfach nur, dass das Wasser völlig ruhig war. Wenn wir uns an den Physikunterricht und an die Naturgesetze erinnern, dann ist uns ganz schnell klar, dass das so nicht funktioniert. Denn selbst wenn der Wind plötzlich aufhören würde zu wehen, würde es noch eine ganze Weile dauern, bis sich das Wasser beruhigt hätte. Es sei denn, man ist in der Lage, sich außerhalb der Naturgesetze zu bewegen. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Jünger offensichtlich noch nicht so ganz begriffen, wer Jesus wirklich ist. Ich meine, die Heilung von Kranken ist eine Sache. Aber das hier, das ist eine ganz andere Hausnummer. Sie mussten erst kapieren, dass Jesus tatsächlich die Natur kontrollieren kann. Sie mussten kapieren, dass Jesus größer ist. Und genau dasselbe müssen wir auch kapieren. Wir müssen kapieren, dass Jesus mächtig ist. Und wir müssen kapieren, dass Jesus nicht nur der Herr des Windes ist oder der Herr des Universums. Uns muss klar sein, dass er auch der Herr unserer Herzen sein möchte. Wir ganz persönlich sind ihm wichtig. Die Jünger scheinen Jesus zunächst vergessen zu haben. Und als sie sich an ihn erinnerten, hatten sie Angst, er hätte sie vergessen. Doch Jesus hatte sie nicht vergessen. Genauso wie er auch uns nicht vergisst. Niemals. Mitten im Sturm schien es, als wären die Jünger ganz alleine. Doch sie waren es nicht. Jesus war bei ihnen und Jesus interessierte sich für sie. Es war Franklin Graham, der schrieb, ganz gleich, welchem Sturm man begegnet, man muss wissen, dass Gott einen liebt. Er hat dich nicht verlassen. Denn das, was wir bei alledem nicht vergessen dürfen und woran wir uns festhalten können, ist das, was Jesus seinen Jüngern nach seiner Auferstehung mit auf den Weg gegeben hat. In Matthäus 28, Vers 20 sagte er, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Vielleicht spürt ihr seine Gegenwart im Moment nicht. Vielleicht sind es die Wellen und Stürme des Lebens, die euren Blick von ihm ablenken. Vielleicht habt ihr nicht das Gefühl, als wäre er da. Aber das ändert nichts an seinem Versprechen. Er hat versprochen, dass er uns nie verlassen wird. Und versprochen ist versprochen. Er ist bei uns, bei sonnigem Wetter und in den Stürmen des Lebens. Und er hat die Macht, uns zu helfen. Darauf können wir uns verlassen. Alles, was wir tun müssen, ist, ihn zu suchen, ihn zu bitten, ihn zu rufen und uns ihm zu nahen. Und so möchte ich heute mit dem Rat enden, den uns Jesu Halbbruder in Jakobus 4, Vers 8 gibt. Er schreibt dort, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände. Amen. Ich möchte gerne beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du bei uns bist, dass du es versprochen hast und dass du es auch einhältst. Ich danke dir dafür, dass wir uns darauf verlassen können. Du weißt, diese Zeiten, in denen wir leben, sind schwierig. Vielleicht machen sie dem einen oder anderen von uns Angst. Ich danke dir dafür, dass wir uns trotz unserer Angst darauf verlassen können, dass du da bist, dass du uns liebst, dass du dich für uns interessierst und dass wir uns auf deine Macht und auf deine Liebe verlassen können. Ich bitte dich darum, dass du uns begleitest bei allem, was vor uns liegt. Ich bitte dich darum, dass du uns zeigst, was du von uns möchtest. Ich bitte dich darum, dass du ja, uns auch bewahrst vor dieser Krankheit, die unser Leben im Moment so durcheinander wirft. Ich bitte dich einfach darum, dass du bei uns bist und dass du uns segnest und dass du uns zu einem Segen für andere werden lässt. Amen.